Und wenn wir heute ein bisschen über das Leben des Apostel Paulus nachschauen, gibt es bei ihm ganz kritische Phasen, wo alles schon zerbrochen und kaputt sind. Und doch ist das wie eine Transformation, eine Phase, die etwas Neues einleitet. Gott ferne bedeutet nie, dass er weiter weg ist, was wir empfinden. Wir haben letztes Mal gehört vom Rito, Gott gibt uns ein Geschenk, das wahre Evangelium. Das Geschenk gibt er uns. Da ist alles drin enthalten. Wunderbar. Das wahre Evangelium, es gibt keine Alternative zu dem, was Jesus am Kreuz für uns tut. Wir haben eine Lösung bekommen, ein für alle Mal. Er hat ausgesprochen, Jesus, es ist vollbracht. Punkt. Er hat noch etwas Interessantes gesagt. Er hat gesagt, ja, wie wäre das jetzt, wenn ich ein Geschenk bekomme und die andere Person sagt mir, okay, ich gebe dir auch 20 Stutz drauf. Irgendwie ist das ein bisschen befremdend, oder? Meine Frau gibt mir ein schönes Weihnachtsgeschenk, sie freut sich, mir das Geschenk zu geben. Und ich sage, ja, aber 20, 30 Stutz will er auch noch zahlen, oder? Das würde doch irgendwie etwas Befremdendes bewirken. Wir haben das jetzt im letzten Sonntag und heute werden wir das anschauen, die Geschichte von einer Transformation. Wenn wir das anschauen, die Definition von Transformation heisst grundlegender Wandel. Also, es wird etwas umpolet. Du hast eine falsche Information in dir. Und jetzt muss etwas anders werden. Und dazu möchte ich euch mit euch jetzt ein bisschen Geschichte von Paulus lesen. Damit man Transformation kann verstehen, muss man das ein bisschen mit aufnehmen, was er selber erlebt hat. Ich habe deine Transformation, die du erlebst in deinem Leben. Durch deine Umstände, durch deine Kindheit, durch deine Familie, durch deine Ehebeziehungen, die kann ich nicht erklären. Aber durch die Umstände, es gibt keinen Zufall, durch die Umstände tut Gott etwas, wenn du an ihm festhaltest und das glaubst, dass er dich liebt, tut er durch die Umstände etwas umwandeln. Du bist nicht zufälligerweise dort, du bist. Vielleicht hast du versagt, es gibt verschiedene Punkte, aber es soll etwas geschehen. Von Paulus lesen wir seine Geschichte. Und die möchte ich jetzt ein bisschen lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 9, 1-6. Saulus verfolgt noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohepriester und ließ sich von ihm Empfehlungsschreiben für die jüdischen Gemeinden in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch dort die Anhänger der neuen Lehre aufzuspüren und sie, ganz gleich, ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt, und dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Schon da ist etwas ganz Interessantes drin. Wo wir auch werden sehen, nachher, vom Saulus, wenn wir ihn noch ein bisschen genauer anschauen. Jetzt lese ich noch eine andere Stelle aus Galater Kapitel 1, 11-14, wo uns einen Brief finden, den wir jetzt durchnehmen, das Ähnliche auch erklären. Ihr könnt sicher sein, liebe Brüder und Schwestern, die rettende Botschaft, die ich euch gelehrt habe, ist keine menschliche Erfindung. Also das Pack, denkt an das Pack da. Ich habe sie ja auch von keinem Menschen übernommen und kein Mensch hat sie mich gelehrt. Jesus Christus selbst ist mir erschienen und hat mir seine Botschaft offenbart. Ihr wisst sicherlich, wie ich als strenggläubiger Jude gelebt habe. Ich verfolgte die Christen überall mit glühendem Hass und wollte so die Gemeinde Gottes zerstören. Ich hatte mich ganz dem jüdischen Glauben verschrieben und übertraf in meinem Eifer die meisten meiner Altersgenossen in unserem Volk. Mit aller Kraft trat ich dafür ein, dass die überlieferten Vorschriften unserer Vorfahren buchstabengetreu erfüllt würden. Das war der Paulus, von ganzem Herzen. Fragen wir uns mal, was hätte Paulus ausgezeichnet? Wir können das auserkennen, so jetzt aus seiner Biografie. Hohes gesellschaftliches Anliegen oder Ansehen, Herkunft, Bildung, Eifer und Hingabe, das hat ihn prägt. So hat man ihn gesehen, als ein Mann, wo Gott hingegeben ist, wo alles hineingesteckt hat für seine Bildung, wo sein ganzes Eifer eingesetzt hat, um die wahre Tradition zu erhalten. Also Treue gegenüber der Überlieferung seiner Lehrer und der jüdischen Tradition. Unter den jüdischen Traditionen und Überlieferungen kann man uns vorstellen, das sind Regeln gewesen, wo Gesetz von Gott noch ein bisschen neuer erklärt haben. Du musst dir das so vorstellen. Das Volk Israel ist eigentlich aus seinem heißen Land vertrieben worden nach Babylon. Weil sie Götter geglaubt haben, andere Götter angenommen haben, von dem Gesetz Gottes abgefallen sind. Und das war so traumatisch, dass vertrieben werden aus dem verheißenen Land, dass die, die zurückgekommen sind, gesagt haben, das soll uns nie mehr passieren. Nie mehr. Und sie haben anfangen, Gesetze noch viel neuer beschrieben. Hunderte neue Gesetze sind dazugekommen. Die haben den täglichen Ablauf total bestimmt. Mit Wäschungen, mit Essen und so weiter. Und der Paulus ist jetzt hier einer von diesen gewaltigen Vertretern von dem Hige. Und er ist ein Mann ohne Grauzone. Und über das möchten wir jetzt auch mal noch ein bisschen nachdenken. Was bedeutet Paulus, ein Mann ohne Grauzone? Er hat sich etwas hingegeben. Und jetzt hat er müssen etwas erleben, wo das Licht auf ihn gefallen ist, dass alles falsch war. Was heisst alles falsch? Es ist nicht der Weg. Der Weg, der eigentlich richtig wäre, hat er verfolgt und er hat einen anderen Weg gewählt gehabt, von Eigenleistung, Einhalten von Gesetz und hat eine Lösung, das Geschenk von Jesus, radikal abgelehnt. Und jetzt, was übrig geblieben ist, ist ein tiefer Schmerz. Ein tiefer Schmerz. Er hat zugelassen, dass man Leute umgebracht hat, hat Familien zerstört und so weiter. Und das hat zwei Sachen ganz fest in sein Herz eingeprägt. Und da ist der Galaterbrief sehr stark dafür. Das Erste ist, Jesus hat eine vollkommene, radikale Erlösung für uns Menschen gebracht. Wir können keine Gegenleistung bringen. Es ist ein Geschenk. Es ist Gnade. Darum tut auch der Galaterbrief sehr viel von dem reden. Durch Gnade, nicht durch Werke. Erlösung hat er durch einen Schwerpunkt gewesen. Erlösung von Sünden allein durch das Opfer Jesu am Kreuz. Es gibt keine Abbüße. Ich war jetzt in Rom vor ein paar Tagen. Da siehst du viele Pforten, wenn man doch durchgeht, hast du gewisse Jahre ab. Vergebung von der Sünde. Wenn du das machst und dort eine Kerze anzündest, hast du viele Möglichkeiten, wie gewisse Sünden abgedreht werden können. Und genau das ist das Evangelium, wo das Bedürfnis vom Menschen innen ausdrückt, ich möchte doch auch etwas zu meiner Erlösung beitragen. Ich bin nicht so ein schlimmer Sünder, dass ich nur Gnade und Gunst von Gott brauche. Und das hat der Paulus sehr stark selber durchgelebt. Es ist mir hier so ein Beispiel in Sinko von einem südafrikanischen Pastor. Schon längere Zeit zurück. Er hatte das Bedürfnis, nach einer angestrengten Zeit ein bisschen allein zu sein im Zug. So allein einen Abteil für sich zu haben. Da kam ihm eine Idee, weil er sah, so viele Leute sind rum und die alle wollen hier in den Zug rein. Er hat dann sofort außen bei seinem Abteil ein Plakat angehängt, nur für Sünder. Und er hat gesagt, er hätte ausgezeichnet Zeit allein gehabt. Ich mag mich auch erinnern, ich war an der Ferien und bin mit der Frau ins Gespräch gekommen und die hat gesagt, wir sind doch alle Sünder. Und die Frau ist richtig verrückt worden. Sie sei kein Sünder. Jetzt kommt die Frage, wie die mir das definieren. Was bedeutet Sünder zu sein oder nicht Sünder zu sein? Der Paulus hat es ganz klar definiert, wir sind alle Sünder. Wer einmal das Gesetz übertritt, ist ein Sünder. Oder mit einem anderen Beispiel zu sagen, wenn du in einem Gletscher gehst, wandern und du gehst in einen Felsspalt runter, macht es letztlich, wenn du allein bist, keinen grossen Unterschied, ob du 100 Meter runter gehst oder nur 10. Du wirst verfrieren. Versteht ihr? Das ist das eine, was der Paulus radikal vertreten hat. Und das zweite ist, er tut uns nicht nur erlösen von Sünden, von Taten, sondern er erlöst uns durch sein Opfer, durch sein Sterben, durch sein Auferstehen, auch von der Sünde. Sünde ist eine Wesensart in uns, die immer wieder neigt, gewisse Sachen zu machen. Das ist ein Charakterzug, oder wie könnte man dem sagen? Etwas, was tief in uns innen ist. Und jetzt, wenn der Paulus den Weg, den er gemacht hat, vertreten tut von den Leuten, merkt er, dass er immer wieder auf die Grauzone gekommen ist. Wir Menschen, und du und ich gehört auch dazu, wir lieben doch ein Stückchen Ausreden. Ausreden. Wegen was? Ich weiss genau, da ist etwas nicht in Ordnung mit meinem Leben. Da ist die Sünde, die noch regiert. Und jetzt müssen wir uns mal selber fragen, wie viele Ausreden haben wir? Ja, ich muss doch auch. Oder der Nachbar, er lebt ja im Ehebruch und ich kann nur mal Pornografie, die ich anschaue. Man kann sich vergleichen und eine so gewisse Grauzone herstellen. Aber die Erlösung, sagt der Paulus von Jesus, ist total. Er hat uns erlöst von Sünde, von dieser Grund- und Wesensart. Und jetzt kommen wir zu dem Wort Transformation, Umgestaltung. Ich möchte euch jetzt das Leben von Paulus noch mal auch von einer anderen Seite vorstellen. Wenn wir in seine Bekehrungsgeschichte hineinschauen, die Begegnung, die er auf dem Weg nach Damaskus hatte, ist das, dass du einen jungen Mann siehst, gut ausgebildet, einen guten Leumund im Mund, im Gesetz vorbildhaft, mit einem hohen Ideal, mit einem heiligen Auftrag. Und jetzt plötzlich hat er eine Begegnung mit dem Licht vom Himmel, mit Jesus Christus, wo all das in einem Moment zerstört und zu nichts macht. Der Mann ist sofort blind, auf den Boden gefallen, Und dann steht, er hat 3 Tage nicht gegessen, nicht getrunken. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Entillusioniert. Plötzlich mit dem Bewusstsein, was man sich alles an Sünde aufgeladen hat. Ein zerstörter Mensch. Den Schmerz muss man sich ein bisschen vorstellen, damit man auch sein Verhalten gegen gewisse Lehren kann erklären, warum er so radikal sagt, es gibt nur einen Weg zur Erlösung, durch Jesus Christus. Es gibt nur einen Weg, dass wir die Vergebung der Sünden haben durch das Opfer vom Herrn Jesus. Und es gibt nur eine Möglichkeit, verwandelt zu werden, verändert zu werden, aus dem Tiefsten von uns heraus, durch das, dass Jesus in uns innen sein Leben selber auslebt. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das, der Prozess, der war sehr schmerzhaft. Unter anderem auch die Stimme vom Himmel. Jesus sagt ihm: Saulus, geh nach Damaskus. Und dort wird man dir sagen, was du machen musst. Warum hat nicht Jesus ihm selber gesagt, was er machen muss? Das ist etwas ganz Interessantes. Wer hat er berufen in Damaskus? Ein ganz einfacher, ungebildeter Mann. Das war seine erste Belehrung. Paulus, ich brauche nicht die Hochintelligenten. Ich brauche nicht die Reichen. Ich brauche nicht die Studierten. Was er ja alles hätte vorweisen können. Ich brauche ein gehorsames, demütiges Herz. Ein zerbrochenes Herz. Ein ganz wesentlicher Faktor, das zu kennen. Und diese Haltung, dass Jesus uns erlebt, dass er zerbrochene Herzen braucht, dass er nicht durch Werkgerechtigkeit beeindruckt werden kann, hat er müssen auch immer wieder gegen aussen erklären. Es war nicht so, dass nach diesen 3 Tagen kommt eben der Mann zu ihm und sagt: Paulus, der Herr Jesus hat mir gesagt, ich soll zu dir kommen. Und er nimmt dich an. Er vergibt dir deine Sünden und ich bete jetzt für dich, dass du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Und er hat das gemacht. Vielleicht ein ganz einfaches Gebet. Und der Heilige Geist hat den Saulus erfüllt und zu einem Paulus gemacht. Wisst ihr übrigens, was Paulus heißt? Der Kleine. Und in den Paulus hinein ist etwas Neues gekommen. Es hat ihn bewegt. Und er ist als nächstes nicht viel los in der Synagoge. Und hat angefangen mit denen, wo er früher ein wesentlicher Teil war von ihnen, fährt er anfangen mit ihnen über das reden, was er erlebt hat. Jesus ist die Lösung. Zuerst sind die verlegen geworden, sind gar nicht mehr gewusst, was sie sagen. Dann haben sie rote Köpfe bekommen. Es steht in jedem Fall nur, dass einige sich wohl Jesus zugewendet haben, aber vor allem, dass er nicht mehr um sein Leben fürchten musste. Er konnte sich nur retten, dass man ihn an einem Korb über die Stadtmauer runtergelassen hat und er konnte davon. Und dann hören wir längere Zeit nicht mehr von Paulus. Ausser, er will etwas anderes. Er hat wieder eine neue Phase von Zerbruch erlebt. So wie er den ersten Schritt so konkret erlebt hat, es ist nur einer, der mich erlösen kann, hat er etwas Neues erleben. Das können wir nachher lesen im Galaterbrief oder im Römer Kapitel 5 bis 8. Er musste erkennen, ich selber kann mich nicht zu einem glaubhaften Zeuge Jesu machen. Galater 2, Vers 20, wir hören den nächsten Sonntag mehr von dem, sagt: Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Ihr Lieben, Das ist die Botschaft und das ist das Schmerzhafte, das er in den nächsten Jahren erlebt hat. Er hat doch jetzt wollen, wie er vorher wollte, all die Regeln, all das, was man erwartet, will erfüllen. Er musste erleben, dass er selber aus sich nicht kann sich umgestalten ins Bild von Jesus. Das kann nur Jesus. Nicht mehr lebe ich. Und das, wenn du Römer Kapitel 6 bis 8 lest, wo er sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Wer wird mich erlösen von dieser dranghaften Art, wenn das Gesetz erfüllen und unfähig ist dazu? Das hätte er so erleben, indem er eine Gnade und eine Gunst erlebt hat. Durch Gott. So, dass er sagen konnte, ja, Jesus hat mich von der Sünde befreit, hat mir das Pack gegeben. Aber das Pack bedeutet nicht nur, ich habe Vergebung von der Sünde. Das Pack beinhaltet viel mehr. Er macht mich frei von Sünde. Merken wir, dass wir da auch noch einiges können lernen dazu. Und dazu möchte ich vielleicht auch noch ein paar Beispiele sagen. Der Einblick in seine Bekehrung gibt uns eben den tiefen Blick in eine totale Umkehr. Aber auch in eine Verzweiflung. Und darum möchte ich eine Frage auch an uns stellen. Auf was vertrauen wir? Warum habe ich den Eindruck, ich mache Gott Eindruck? Ich mag mich noch gut erinnern, als ich mich bekehrt habe. Aus meiner Geschichte aus habe ich gedacht, Gott hat mit mir einen guten Fang gemacht. Vielleicht hat jemand von euch den Gedanken auch gehabt, wo du dich bekehrt hast, das erste Mal in der Kirche erschienen bist und die Leute Freude haben an dir und dankbar sind für dich. Gott hat mit mir einen guten Fang gemacht. Mit der Zeit merkt man aber, dass man noch ein bisschen andere Probleme hat. Und es kommen Fragen an uns an. Da ist mir auch eine Frage in Erinnerung gekommen. Es war etwa 10 Jahre, bevor das kommunistische chinesische Reich gegründet wurde, ist ein junger Chines nach Amerika gegangen, um zu studieren und eine gute Ausbildung zu haben. Er ist Christ geworden, hat aber sein Studium, hat Diplom gemacht, hat seine Hüte angehabt. Er war ein sehr ausgebildeter Mann mit guten Perspektiven. Und dann ist er mir in dieser Zeit aber immer mehr aufs Herz gekommen, ich möchte gerne meinem Volk in China den Jesus bringen. Damals bist du nicht mit dem Flugzeug hineingestiegen und bist dann schnell in China gewesen, sondern du bist mit dem Schiff gereist. Und das ist Wochen gegangen. Und in dieser Rückfahrt, wo er sich auf den Auftrag, den er von Gott empfindet, vorbereitet hat, sind ihm viele Sachen, wenn er so an der Reling gestanden ist oder so allein war, sind ihm durch den Kopf. Und einmal kommt in den jungen Mann rein, die Frage, auf was vertraust du jetzt? Auf deine gute Ausbildung oder auf mich? Und die Frage hat ihn nicht mehr losgelassen. Im Gegenteil, es ist immer näher an ihn angekommen, auf was vertraue ich? Was denke ich? Hilf mir, damit ich die Botschaft von Jesus, von dieser Erlösung, möglichst gut meinem Volk bringen kann. Was mich dann so beeindruckt hat, ist die eine Szene, die ich dann dort gelesen habe von dem Mann. Das ist so zu einem inneren Kampf geworden. Und er wusste, ich muss alle meine Diplome, all das, und ich als meine Stärke anschaue, muss ich über die Reling werfen. Ich muss auf Jesus vertrauen. Ein Stück Transformation. Ich sage nicht, dass es allen genau gleich muss gehen. Aber Gott hat ihn eigentlich sehr gebraucht, zusammen mit einem anderen, er ist sehr bekannt worden, mit Watchman Nee hat er geheißen, um Gemeinden noch vor der Revolution zu gründen. In der völligen Abhängigkeit. Nicht aufgebaut, wie bei Paulus, auf Ausbildung und so weiter, sondern auf die alleinige Erlösung und Ausbildung von Jesus Christus. Das ist Transformation. Gott geht nicht mit allen gleich vor. Aber wie Menge hat müssen, weil Gott zu ihm gesagt, wie zum reichen Jüngling, verkauf alles, was du hast und folg mir nach. Es gibt auch andere Sachen. Ich möchte euch sagen, ich kenne das als Seelsorgerbeispiel, wo Menschen eine schwierige Vergangenheit hatten, viele der Sünden waren, vielleicht auch vorher erfolgreich waren. Und da fällt einem etwas auf. Wenn sie erzählen von ihrer Bekehrung, hat das alte Leben 80% und das neue Leben 20%. Und manchmal drückt das ein bisschen durch, wie man stolz ist auf das alte Leben. Dass man doch eine besondere Bekehrung hat oder was. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe eine Situation auch erlebt, wo jemand sehr ausführlich über sein altes Leben geordnet hat und aufgeschrieben hat. Es hat immer mehr wie ein Buch gegeben. Und alle das bekannt von Gott ausbreitet. Und man hat auch den Eindruck gehabt, die betreffende Person hätte eigentlich vielleicht ein Buch gerne daraus gemacht. Und ich habe zu dieser Person gesagt, du, ich gehe öppen mal, reise ich am Vierwaldstätter See noch. Und da gibt es so, an der Strasse, Achsenstrasse, gibt es, da geht es direkt runter. Was meinst du, wenn ich jetzt das ganze Manuskript nehme, wo all die Sünden drin sind und sie im tiefsten Not runterlassen? Die betreffende Person war einverstanden. Und ich bin immer gegangen. Man sollte runter können. Dann ist es heute runtergegangen und ich habe all das versenkt. Das gehört auch zur Transformation, ihr Lieben. Wo gibt es deine heiklen Punkte in deinem Leben, wo du sagen, dir sind alle Sünden vergeben. Alles. Wirklich, du musst dir keine Anklage mehr machen. Aber es ist mir jetzt auch das Herz, mein Herz von meiner Lösung ist, dass du einig mir gleich bist. Wir wenden Transformation vom Herz. Wir werden ihm gleich sein, steht in der Bibel. Ja, wir fragen uns, auf was vertrauen wir? Werk, Selbstgerechtigkeit, Bildung? Wem geben wir das Recht, uns zu führen? Traditionen? Eigene Visionen, auch mehr als Kirche. Wir können schnell Traditionen haben und sind plötzlich nicht mit Abhängigkeit von Gott. Man kennt das aus der Geschichte, auch von den erwecklichen Werken, dass man so schnell wieder im eigenen innen ist. Die Erlösung Jesu ist unser wirkliches Fundament vom Glauben. Und wie schnell man das verlassen kann, lesen wir jetzt auch mal noch in einem Text aus dem Galaterbrief. In der Gemeinde in Antiochia ist eine Erweckung ausgebrochen und Barnabas, der Paulus, es hat so verschiedene gegeben, die dort von Gott gesegnete Werkzeuge sind. Aber es hat auch grosse Differenzen gegeben zwischen Judenchristen und Heidenchristen, sogenannten. Die Judenchristen sind in ihrer Tradition geblieben, aber haben Jesus aufgenommen, an ihn geglaubt. Die Heidenchristen haben ja nichts von diesen Gesetzen gewusst. Und so war plötzlich die Frage, ja, muss ich jetzt ein Christ, der von den Heidenchristen wird, beschneiden lassen? Welche Gesetze muss er erfüllen? Welche Überlieferungen muss er übernehmen? Das waren nämlich die grossen Diskussionen. Kannst du zum Beispiel Apostelgeschichte Kapitel 15 lesen, wo es eine grosse Konferenz war. Und man hat über die Frage geredet, ob man zu dieser Entscheidung kam. Nein, die, die heidnisch aufgewachsen sind, nicht im alten Bund gelebt haben wie Israel, müssen das Gesetz nicht erfüllen. Also da ist jetzt nicht das gemeint, du sagst, den Sonntag nicht halt oder stellen oder so, sondern es sind so die Überlieferungen, es ist die Beschneidung. Sie sind frei, aber drei Sachen hat man ihnen auferlegt nach dem Konzil. Nämlich, keine anderen Götter haben. Keine Unzucht und kein Blut. Das sind die drei Gesetze. Aber sie haben gesagt, an dem Konzil, wir haben alle die gleiche Erlösung. Und Jesus, unser Löser, ist unser Kern der Sache. Jetzt ist es aber nicht ganz so einfach, wenn du in eine Tradition rein, man könnte jetzt auch gerade sagen, vielleicht Tradition könnte sein, Freikirche und reformierte Kirche. Oder irgendwie, da sind Gepflogenheiten, da sind Gepflogenheiten, ICF und Brüdergemeinde oder irgendwie so verschiedene Prägungen. Was ist jetzt da notwendig, damit man eine Gemeinschaft haben kann? Bei den Juden, viele Juden, die gläubig geworden sind, die haben einfach eine gewisse Sache gesagt, das gehört zu unserer Kultur. Und Gott hat das Elweg auch ein Stückchen akzeptiert. Aber es hat nicht die Gemeinschaft von diesen verschiedenen Gläubigen stören. Und jetzt ist da Folgendes passiert. Und da ist dann der Paulus in dieser nicht grauen Zone aufgestanden. Es steht da, als aber Petrus später nach Antiochia kam, musste ich ihm vor allen widersprechen. Also jetzt siehst du der Paulus gegen den grossen Petrus, denn er hatte sich eindeutig falsch verhalten. Zunächst hatte er ohne Bedenken mit den Christen, Heidenchristen, die keine Juden waren, an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Hätte man ja auch im Konzil damals so bestimmt. Als aber einige jüdische Christen aus dem Kreis um Jakobus dazukamen, zog er sich zurück und wollte nicht mehr wie bisher mit allen zusammen essen. Er fürchtete nämlich die Vorwürfe der jüdischen Christen. Ihr müsst euch vorstellen, das ist in der erweckten ersten Generation von den Christen passiert. Auch die anderen Juden in der Gemeinde handelten darauf gegen ihre Überzeugung und schließlich verleiteten sie sogar Barnabas dazu, den gemeinsamen Mahlzeiten fernzubleiben. Als ich merkte, er, der starke, frühere, gesetzliche Pharisäer-Schriftgelehrte, als ich merkte, dass sie nicht ehrlich waren und von der Wahrheit der rettenden Botschaft abwichen, stellte ich Petrus vor der ganzen Gemeinde zur Rede. Obwohl du als Jude geboren wurdest, lebst du nicht mehr streng nach den jüdischen Vorschriften, weil du Christ geworden bist. Weshalb verlangst du dann von den Christen, die aus den nichtjüdischen Völkern stammen, dass sie sich an die jüdischen Regeln und Gesetze halten sollen? Zwar sind wir durch unsere Geburt Juden und keine Sünder wie die Menschen anderer Völker. Trotzdem wissen wir inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das Gesetz sie von uns fordert, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir durch den Glauben an Jesus Christus Wir sind deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur durch den Glauben an Christus von unserer Schuld freigesprochen werden. Nicht aber, weil wir die Forderung des Gesetzes erfüllen. Denn kein Mensch findet durch gute Werke Gottes Anerkennung. Wir können uns das nicht vorstellen, wie das geprägt sie von Überlieferungen von Gesetz, wie es der Saulus vertreten hat, halt doch in Fleisch und Blut drin war. Und jetzt etwas ganz Neues kommt. Dafür vorher auch vieles zu erzählen. Aber du und ich, wir wollen das aufnehmen. Jesus vergibt uns durch seine Erlösung alle Sünden. Aber der gleiche Jesus will durch den Heiligen Geist uns so transformieren, dass wir Jesus ähnlich werden und nicht mehr den Sünden dienen. Das ist auch eine Herausforderung. Aber wir merken am Leben von Paulus, dass es einen Preis kostet. Aber wir merken auch am Leben von Paulus, dass es sich lohnt. Wenn du die Predigt gehört hast, vielleicht heute Morgen, vielleicht ist dir auch etwas wichtig geworden. Gibt es vielleicht auch Punkte, wo du nicht auf die Lösung von Jesus allein hoffst, sondern auch an alte Überzeugungen festhaltet? Bist du überzeugt vielleicht von deinem Einfluss, von deiner Bildung? Bist du vielleicht sogar noch stolz auf das alte Leben? Bist du ein Mensch von der Gnade und weiss, er bringt mich durch, aber ich muss auch bereit sein, dass er die grauen Punkte in meinem Leben kann anrühren und sagen, Jakob, komm, wir nehmen uns dem Problem an. Komm, wir schaffen es miteinander. Mein Preis ist vollbracht. Das Geschenk ist gegeben. Und du sagst, ja, ich kann nicht, ich bin unfähig. Das hat Paulus auch gesagt. Er hat gesagt, ich unmöglicher Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Und doch hat er gesagt, Gott sei Dank durch Christus, die Transformation ist möglich. Wir wollen beten miteinander. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt in mir. Was für eine wunderbare, befreiende Botschaft. Es geht nicht gerade so einfach auf ein Deutsch. Aber ich glaube, Gott ist Liebe. So wie man Sünden, Taten vergeben hat, er ist fähig, auch das, was mich manchmal blockiert oder hindert, wegzunehmen. Und Vater, wir wollen auch sagen, wir sind mit deiner Hilfe parat. Auch die Punkte, wo wir uns noch selber darauf berufen, wo wir meinen, das macht uns stark, die dir anzulegen. Aber wir möchten in dieser Zeit, wo wir heute drin sind, gern Licht sein und Salz. Wenn die Hoffnungslosigkeit überhand nimmt, der Hass und der Streit, die Lüge, wir wollen unser Licht scheinen lassen. Ich bitte das auch für die Gemeinde, für uns, dass wir Licht und Salz in dieser Zeit zu deiner Ehre. Amen.